Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite, auch allen, die von zu Hause aus zuschauen. Liebe Grüße, ich habe euren Namen schon gesehen. Iris wird sich sicherlich um die Gebetsanliegen kümmern, die dort reinkommen. Stehen schon wenigstens zwei drin. Der Titel dieser Predigt ist Vertrauen hat Verheißung. Die Griechischkenner unter uns wissen, dass das griechische Wort für Vertrauen exakt dasselbe griechische Wort ist, was auch mit Glauben übersetzt wird. Das heißt, Glauben bedeutet Vertrauen. Okay? Wichtig zu wissen. Wir haben heute eine Menge Bibelstellen dabei. Ich bitte euch also, schlagt fleißig mit oder lest hinter uns. Ich habe eine kleine Präsentation, wo alle Bibelstellen dabei sind, auch in den Übersetzungen. Die sind immer die Schlachter 2000, außer, glaube ich, einer, sodass ihr wisst, wie ihr das einzuordnen habt. Ich fange an mit Jesaja 53, Vers 5, wo steht: Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Hier geht es um Jesus Christus, der am Kreuz für unsere Schuld bezahlt hat. Das wissen eigentlich alle, die sich Christen nennen, weil sonst wären es keine. Wenn wir nicht diese Vergebung unserer Schuld durch Jesus Christus empfangen würden, wären wir keine Christen. Aber das andere wird oft unterschlagen, beziehungsweise klingt so viel komplexer und komplizierter und unglaublicher, dass es viele einfach weglassen. Da steht nämlich drin, dass durch seine Wunden wir geheilt worden sind. Und das Wort, was hier mit Heilung übersetzt wird, das meint tatsächlich körperliche Krankheit, nicht einfach nur Sündenverschmutzung in unserem Herzen, sondern es bedeutet körperliche Heilung. Was bedeutet, Krankheit ist illegal für Christen, weil Jesus ja für die Heilung bereits bezahlt hat. Und wenn du etwas nicht bekommst, wofür sehr wohl bezahlt wurde, dann ist das ein illegaler Akt. Richtig? Das müssen wir uns vor Augen führen. Es ist nicht Gott, der verhindert, dass wir etwas empfangen, was in der Bibel steht. Manche fragen sich dann natürlich, warum bin ich denn da noch krank? Und sie denken, Gottes Segnungen, die müssten auf sie herabfallen wie reife Äpfel vom Baum. Doch die Wahrheit ist, jede Segnung, die uns das Wort Gottes verrät, muss durch Glauben an Gottes Wort in Besitz genommen werden. Das ist nicht neu, das war von Anfang an so. Die Herausforderung ist für uns, die wir glauben, uns das immer wieder klarzumachen, dass es an unserer Stelle in der Regel hakt, nicht an der Stelle Gottes. Und ich sage damit nicht, wenn du eine Krankheit hast, hast du zu wenig geglaubt. Das ist nicht die Aussage, die ich sage. Aber ich glaube sehr wohl, dass unser Glauben einen Unterschied macht in unserem Empfangen der Heilung. Es gibt auch andere Gründe, durchaus. Eine zweite Bibelstelle für heute ist Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wir sind erlöst. Das ist Gottes Plan gewesen von Anfang an. Für viele von euch nichts Neues, aber dieses Wort gilt vom schlimmsten Verbrecher bis zum angesehensten Bürger. Ich habe mit Mördern gebetet, die Jesus angenommen haben und vollständige Vergebung bekommen haben. Und auch mit sehr anständigen Personen, die in ihrem Leben nie viel falsch gemacht haben. Wobei wir wissen, niemand ist perfekt, niemand ist ohne Schuld. Wir alle haben versagt, an irgendeinem Punkt. Sonst bräuchten wir Jesus ja nicht. Aber unser Handeln macht den Unterschied. Wisst ihr, Heilung steht jedem zur Verfügung. Doch viele empfangen sie nicht, weil sie nicht wissen, dass es so ist. Oder falsche Vorstellungen über biblische Heilung haben. Ja, wenn nicht der Fernsehprediger XY mir ein geweihtes Taschentuch schickt, dann kann ich meine Heilung ja nicht empfangen. Oder wenn nicht Superprophet XY hier persönlich mir die Hände auflegt, dann kann ich meine Heilung wahrscheinlich nicht empfangen. Oder Pastor Andreas Herrmann muss es wenigstens sein. Ne? Jemand, der einen Heilungsdienst hat, der muss mit mir beten und dann kann ich meine Heilung empfangen. Das mögen alles Wege sein, wie Gott wirkt, aber es ist nicht der Kern. Es ist nicht der Master Way für uns. Gott sei Dank. Wir sind nicht wirklich abhängig von anderen Menschen. Obwohl uns das manchmal viel leichter fällt, wenn da jemand aus Fleisch und Blut uns dient und wir denken, ah ja, das fühlt sich gut an, das kann ich greifen, ja, das ist nicht wie Gott so irgendwie, er ist schon da, sondern lesen wir in Jesaja 10, Vers 27 zum Beispiel, dass die Salbung jedes Joch zerbricht, steht da. Die Salbung, das Wirken. Jesus Christus, der Name bedeutet ja der Gesalbte und seine Salbung. Also Jesus Christus ist die Salbung in Person. Und diese Salbung bricht jedes Joch, also jede Last, die uns drunter drückt, die uns das Leben schwer macht, die uns irgendwo reinpressen will, wo wir nicht reingehören. Und da ist Krankheit eins der mächtigsten Jochs, in das Menschen hineinkommen können. Wenn du schon mal eine ernste Diagnose hattest, weißt du, was ich meine. Ich hatte auch schon ernste Diagnosen. Das ist nicht nett. In diesem Joch möchte man nicht bleiben, da möchte man gern raus. Und Gott sei Dank ist die Salbung Gottes da, um uns rauszuholen aus jedem Joch. Aber diese Salbung wird erst dann freigesetzt, wenn wir auf Gottes gesalbtes Wort hin handeln. Glauben hat immer Werke. Die Bibel zeigt mir deine Werke, ich sag dir dein Glauben. Glauben ohne Werke, sagt die Bibel, ist tot. Das heißt, da kommt kein Leben durch, da passiert nichts. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die sich so zugetragen hat. Eine 72-jährige Frau, die seit 4 Jahren gelähmt war und laut den Ärzten nie wieder gehen könne, sprach nach dem Gottesdienst mit einem Mann Gottes. Er las ihr Matthäus 8, 17 und 1. Petrus 2, 24 vor, worauf sie sagte, dass sie diese Bibelstellen kenne und daran glaube. Dann bat er sie, den letzten Teil vom 1. Petrus 2, 24 laut vorzulesen. In beiden Bibelstellen steht übrigens Jesaja 43, Vers 5, was wir am Anfang gelesen haben. In seinen Striemen sind wir geheilt. Und dann las die Frau vor, laut: Durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Und dann ließ er es sie wiederholen. Anschließend fragte er sie, ob geheilt worden seid, Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft sei. Und sie erkannte natürlich, dass es Vergangenheit ist und sagte: Dann bin ich geheilt. Er stimmte zu und erklärte ihr, dass sie zwar noch gelähmt im Rollstuhl sitze, aber glauben müsse, dass ihre Heilung bereits durch Jesu Geißelung geschehen war. Er forderte sie auf, zu sagen: Wenn ich geheilt wurde, dann bin ich geheilt. You've said it, I believe it. You've said it, and it's done. Du hast es gesagt, ich glaube es, damit ist es erledigt. Und sie sollte es in ihrem Herzen glauben. Und während er weitere Bibelstellen über Heilung zitierte und mit ihr darüber sprach, geschah etwas Erstaunliches. Nach etwa 10 Minuten sprang sie auf, lief in der Gegend rum und lobte Gott. Natürlich wünschen wir uns das alles, dass es immer so schnell geht. Und tatsächlich haben wir das auch immer wieder erlebt, dass es so schnell geht. Aber manchmal geht es nicht ganz so schnell. Mit meinen Knien, diese Geschichte, habe ich ein paar Mal schon erzählt, das ist jetzt schon, mein Gott, fast 19 Jahre her, wo alles im Raum stand, künstliche Gelenke und so, weil ich konnte nicht mehr laufen. Die Knie, die Gelenke waren irgendwie durch. Und ich habe geglaubt und ich habe gedankt für meine Heilung und es wurde schlimmer und ich ging wirklich wie so ein alter Mann, vor allem Treppen rauf und runter. Ja, so, oh, ja, jeder Schritt tat weh. Meine Frau sprach mir zu, prophetisch, so eine echte Prophetin, diese kleine Frau hier, die ist massiv begabt. Und die sprach zu mir: Wirst sehen, Bernd, in einem Jahr ist das Geschichte. Naja, von seiner Pastorin möchten wir jetzt nicht hören, ein Jahr, möchte ich hören, 2 Tage, 1 Stunde. Aber ich habe es genommen, ich sage, okay, ich habe es gehört, ich glaube es, ich nehme es. Und ein Jahr später war es Geschichte. Es wurde erst schlimmer, tatsächlich. Aber ich habe nicht aufgehört, das zu bekennen, was das Wort sagt. Ich habe mich draufgestellt. Und dann fing es an, wird besser, nach einigen Monaten. Besser, 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 besser. Und ich habe keine OP machen lassen, nichts in dieser Weise, gar nichts. Ich mache dieselben Kniegelenke, yeah. Und ich brauche jede Woche in der Regel einen Marathon oder ein bisschen mehr. Alles geht. Obwohl es ein Jahr gedauert hat. Ich will dir nur Mut machen. Manchmal, oft sind wir es, weißt du. Wir bekommen von Gott Heilung. Und dann sagen wir 2 Wochen lang das Richtige. Ich bin geheilt in Jesu Namen, auch wenn es noch weh tut. Und dann irgendwann sagen wir, es hat in 2 Wochen hat nicht geklappt. Bei mir hat es nicht funktioniert. Okay, lassen wir es sein. Und dann reden wir wieder wie vorher. Ach, es tut so weh und ich glaube, es wird immer schlimmer. Und machen diese dummen Worte, weißt du. Und das war's. Und das ist nicht, weil Gott dich nicht lieb hat. Gott hat dich genauso lieb wie mich. Genauso lieb wie Jesus, sagt 1. Johannes 17. Genauso lieb wie Jesus. Der will dir Gutes tun. Es liegt nicht an Gott, wenn es nicht funktioniert. Manchmal verstehen wir es trotzdem nicht, das gebe ich zu. Aber ganz oft, wenn ich da ein bisschen tiefer reingehe und ehrlich mit mir selbst bin, dann merke ich, dass in mir eine Blockade ist und dass ich da ran muss. Und wenn ich da rangehe, passieren auf einmal Dinge, die vorher nicht passiert sind. Jesus hatte die Heilung von dieser Frau schon vor 2000 Jahren erkauft. Die Frau hatte es erst an jenem Abend mit ihrem Herzen erfasst und das hat den Unterschied gemacht. Gottes gesalbtes Wort wird auch für dich wirksam und wird dich von jedem Joch der Knechtschaft befreien. Von Sünde, von Krankheit, von Mangel und von allem anderen, was der Teufel gegen dich ins Feld führt. Aber du musst aufgrund Gottes Wort hin handeln und im Herzen damit übereinstimmen. Du musst ihm vertrauen und dich damit ernähren, mit dem, was der Herr sagt. Nicht mit dem, was vielleicht die Ärzte dir wiederholt sagen, ist unheilbar, das geht nicht mehr, bla bla bla. Wir lieben Ärzte, aber die sind sehr begrenzt, weißt du? Ein Arzt ist kein Heiler. Ein Arzt versucht, Dinge zu reparieren oder möglicherweise aufzuhalten, dass es nicht schlimmer wird, aber der Herr ist ein Heiler. Er ist nicht ein Arzt. Sag nicht, Jesus ist mein Arzt, du würdest ihn degradieren. Er ist ein Heiler. Er ist der Heiler. Und auf diese Weise gelangt es dann in mein Herz, in meinen Geist, in dem Maß, wie Gottes Wort zum Teil von mir wird, wird die Salbung mich befreien und Freiheit in jedem Bereich meines Lebens bringen. Wir reden ja heute über Heilung, wir könnten genauso über Beziehungen reden, wir könnten über Finanzen reden, über berufliche Geschichten. Wir reden nur über Heilung heute, das ist das Kernthema. Und mein erster Punkt kommt jetzt. Alles beginnt mit dem Herzen oder im Herzen. Das Herz steht in der Bibel für das Zentrum meines Seins, für mein eigentliches Ich, das, was bleibt, wenn du alles andere abkattest, wird das eigentliche Du. Und Sprüche 4, Vers 20 bis 23 sagt hier was ganz Wichtiges. Mein Sohn, achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinem Reden, lass sie nie von deinen Augen weichen, bewahren sie im Innersten deines Herzens. Denn sie sind das Leben denen, die sie finden und heilsam für ihren ganzen Leib. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Das hebräische Wort für Heilung ist Marpe. Marpe kommt von Rapha. Rapha bedeutet heilen, gesund machen und wird davon abgeleitet und heißt eigentlich so viel wie Heilung wirkend. In Israel bedeutet Marpe heute umgangssprachlich Medizin, Heilmittel oder Behandlung. Wenn Gottes Wort sagt, dass es Medizin ist, dann sollten wir es auch so anwenden. Mehrmals täglich oder bei Bedarf jede Stunde. Ja, wie so ein Beipackzettel von Medikamenten sind. Das tun die wenigsten meiner Beobachtung nach. Man liest vielleicht mal eine Bibelstelle und macht mal eine kurze Proklamation und dann war es das erstmal. Mit einer Medizin, wo wir wüssten, die würde uns heilen, würden wir ganz anders umgehen, oder? Ja, wir müssen an uns arbeiten, nicht an Gott. Gott hat alles erledigt. Wir müssen schauen, dass unser Herz ausgerichtet ist nach dem, was er sagt und nicht nach dem, was wir denken oder was wir gelernt haben oder wie auch immer. Wir müssen oft umlernen. Gerade wir intellektuellen Leute, gerade wir Männer, oft sehr kopflastig. Wir wollen alles erklären, wir wollen alles verstehen. Ich verstehe das Heilungsding in vielen Bereichen überhaupt nicht. Ich glaube ihm. Ich glaube meinem Papa, weil er es gesagt hat, das Buch, die Bibel ist für mich das Lebenshandbuch überhaupt. Es gibt kein besseres Lebenskonzept als dieses Buch. Und was da steht, ist erstmal für mich Punkt, Ausrufezeichen, Wahrheit. Und da halte ich mich dran fest. Und das macht es natürlich leichter, als wenn ich versuche, alles zu erklären, entschlüsseln. Und Gott sagt, meine Wege sind nicht unsere Wege. Das heißt, wir werden nicht alles verstehen. Unser Verstand ist gar nicht gemacht dafür, alles zu verstehen. Was nicht heißt, dass wir unseren Verstand nicht gebrauchen sollten. Das sollten wir sehr wohl. Aber glauben tue ich nicht mit meinem Verstand, sondern mit meinem Herzen. Und das Herz reagiert dementsprechend, was da drinnen ist. Im Glauben oder eben im Unglauben. Auch Zweifel wohnt im Herzen. Bewahre also dein Herz. Gottes Wort muss rein. Wenn du heute hier sitzt, ist das ein Ort, wo Gottes Wort in dein Herz hineinkommen kann. Wenn du dein Herz aufmachst, Flow. Es fließt. Wenn du zu Hause dir Predigten anhörst oder eine Hörbibel anhörst, dann kann Gottes Wort in dein Herz einziehen. Und das ist sehr, sehr gesund und tatsächlich sogar vorbeugend. Präventiv, wie man heute so schön sagt. Präventivmedizin. Mir geht's doch gut, ich brauche das alles nicht. Ah, wir gehen durch dieses Leben und da geschehen uns Dinge, die wir jetzt noch nicht wissen. Sei präventiv vorbereitet. Lass das Wort permanent in dein Leben rein. Und wenn dann was passiert, kannst du reagieren. Sogar proagieren, das ist das Schöne. Alles, was sich gegen Gottes Wort erhebt, das muss rausgeworfen werden. Wenn du irgendwas in deinem Herzen hast, was dagegen geht, werde es schnellstmöglich los. Weil das Ding blockiert, das, was der Herr tun will. So wie so ein Veto, weißt du? So in so einer UN-Veranstaltung, ne? United Nations, da gibt es ja, glaube ich, fünf Vetomächte. Ja? USA, China, Russland, Deutschland ist nicht dabei, wie auch immer. Die können, wenn alle anderen sagen, ja, wir wollen das, und der eine sagt nein, dann passiert es nicht, Punkt. Und so müssen wir aufpassen, dass in unserem Herzen keine Vetomächte regieren, weißt du? So antichristliche Wahrheiten, in Anführungszeichen, Weisheiten, Überzeugungen. Manchmal müssen wir uns von Dingen trennen, die uns lieb geworden sind, weil wir die vielleicht als Kind schon gelernt haben. Und der Mensch ist das Zentrum des Universums zum Beispiel. Das ist Käse, das war er nie. Gott ist das Zentrum des Universums. Wir sind geschaffene Kreatur, die Gott sehr liebt, ja. Aber wir sind nicht das Zentrum, nicht alles dreht sich um uns. Wir sollten uns um Gott drehen. Das ist die richtige Laufbahn, der richtige Kreislauf. Furcht, Unglauben und Zweifel wohnen im Herzen. Und wenn die da sind, weißt du, ich habe euch die Geschichte mit dem Hund mal erzählt, Hundekampf, zwei Hunde, einer Glauben, einer Zweifel. Und einmal gewinnt der Glauben, einmal gewinnt der Zweifel. Und Leute fragen, warum ist es so, warum gewinnt manchmal der und der? Und der Hundebesitzer sagt, ganz einfach, der nicht zuletzt gefüttert hat, der gewinnt. Wen fütterst du zuletzt? Wem gibst du das beste Futter, dem Zweifel oder dem Glauben? Das entscheidet, wer den Kampf gewinnt. Und wenn es um Gesundheit geht, gerade um lebensbedrohliche Sachen, glaub mir, dann ist sowas lebensentscheidend, dass ich den richtigen Hund fütter und nicht den Hund, der am lautesten bellt und mehr Aufmerksamkeit fordert, weil Angst ist was Mächtiges. Angst fühlt sich ja stark an. Wenn du Angst hast, ist es ein Gefühl, wo das fühlt sich nicht nur schwach an, es gibt eine gewisse Stärke. Zorn, Wut gibt Stärke. Und doch sind es Kontramächte gegenüber dem Glauben. So, die Umstände sind dann nicht länger das Limit, wenn unser Herz bewahrt ist. Dann leben wir dieses Leben über den Umständen statt eben unter den Umständen. Was du brauchst, ist ein weiches Herz. Im Beispiel vom Seemann, das Gleichnis aus Markus 4, macht Jesus deutlich, wie entscheidend der Herzensboden, der Zustand des Herzensboden ist, auf den der Same Gottes gesät wird. Deshalb ist es wichtig, dass wir unser Herz behüten, damit es nicht hart wird. Wir sollten weder Sorgen, Ängste, auch nicht Begierden oder den Betrug von Reichtum zulassen. All das sind Dinge, die dort genannt werden, als Dinge, die unseren Herzensboden untauglich machen für das Wort Gottes, für den Samen des Wortes. Lass uns doch mal kurz aufstehen. Ich würde gerne mit euch ein Bekenntnis sprechen. Wenn du möchtest, sprichst du es mit. Wenn nicht, hör es einfach zu. Das ist ein gutes Bekenntnis. Ich habe es für euch ausgedruckt oder auf der Folie. Wir sprechen zusammen. Ich habe ein weiches Herz. Im Namen Jesu widerstehe ich jeder Bitterkeit, Sorge und jedem Zweifel in meinem Herzen. Ich nehme Gottes Wort mehrmals täglich wie Medizin ein, weil es voller Leben, Heilung und Gesundheit ist. Ich bewahre es in meinem Herzen und bin völlig willig und gehorsam, gemäß dem Wort zu leben und zu handeln. Jesus sagt, dass Heilung das Brot der Kinder ist. Ich bin von Neuem geboren, ein Kind Gottes, Heilung gehört mir. Heilung ist mein Brot. Ich glaube, dass ich durch Jesus Striemen geheilt wurde und deshalb jetzt geheilt bin. Amen. Nimm Platz. So ein Bekenntnis kann schon Durchbrüche generieren. Würde mich nicht wundern, wenn nach dem Gottesdienst mich jemand anspricht und sagt, du hast mir das gesprochen, und danach ging es mir wieder gut. Die Dinge passieren, wenn wir die richtigen Worte machen, verbunden mit Glauben an das Wort Gottes. Das ist immer die Voraussetzung. Es geht nicht um positives Denken. Du kannst so viel positiv denken, wie du willst. Es wird nichts verändern auf Dauer. Wohl kurzfristig durchaus, aber auf Dauer verändert das Wort, was ich mache, was mit Gottes Wort übereinstimmt, das verändert. Das positive Wort alleine verändert es nicht. Das ist ein großer Unterschied. Manche verwechseln das positive Bekenntnis mit positivem Denken. Ja, das positive Bekenntnis führt mich dazu, dass ich positiv denke, aber es ist eben nicht die Lehre des positiven Denkens, dass egal, was ich ausspreche, es wird dann schon so. Das ist nicht die Wahrheit. Das ist ein Teil der Wahrheit verfälscht mit anderen Dingen. Und wir wissen, eine halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge. Zweiter Punkt, Heilungshindernisse überwinden. Der Weg zur göttlichen Gesundheit ist selten eine Schnellstraße. Oft ist er mit Hindernissen, mit Stolpersteinen übersät, die der Feind uns in den Weg legt, um uns von Gottes Segen der Heilung fernzuhalten. Und diese Hindernisse sind durchaus raffiniert getarnt. und haben unterschiedliche Ursachen, wie falsche Traditionen, missverstandene Glaubenskonzepte oder aus dem Zusammenhang gerissene, falsch zitierte Bibelstellen. All das kennen wir, all das haben wir hier auch schon gehört, erlebt, wie Menschen ihre Heilung nicht empfangen, weil sie hier falsch informiert wurden. Zum Beispiel, Gott macht krank. Wussten wir alle schon irgendwie, Gott macht krank, habe ich gelernt als kleiner Bub. Gott gibt Krankheit, Gott gibt Gesundheit, Gott gibt Armut, Gott gibt Reichtum, Gott gibt all diese Dinge. Je nachdem, wie er drauf ist eben. Wenn du Glück hast, gehst du zu Gott, dem Vater, er ist gut drauf, dann streichelt er dich. Wenn er schlecht drauf ist, dann haut er da eine rein. Mit dem Gottesbild bin ich aufgewachsen, in der Kirche, wo ich damals war. Das war die Überzeugung von den leitenden Leuten dort. Erst Jahre später habe ich herausgefunden, was wirklich in der Bibel steht und wie Gott wirklich mit mir ist. Und das war eine völlig andere Erfahrung. Wir haben das heute gesungen. Gott ist gut alle Zeit. Nicht nur, wenn er gut drauf ist, so wie ein irdischer Vater. Oft hat man ja Bilder von deinem Vater. Wenn du einen guten Vater hast, hast du es leicht, an gut Gott zu glauben. Aber wenn du einen missbrauchenden Vater, einen abwesenden Vater hattest, einen Alkoholiker als Vater, was auch immer, dann ist es ganz schön eine Herausforderung, Gott als Vater zu lieben erstmal und zu erkennen, wie er wirklich ist. Aber glaub mir, alles, was du an Vaterschaft kennengelernt hast, auch das Beste, kommt nicht an das ran, was Gott ist. Gott ist der Beste. Alle Vaterschaft wird nach ihm benannt, sagt die Bibel. Lesen wir doch mal Apostelgeschichte 10, Vers 38. Wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. So, das ist das, was die Bibel über Gott sagt. Jesus sagt an anderer Stelle sehr deutlich und mehrfach, wer mich sieht, sieht den Vater. Also ihm war es sehr gelegen daran, dass der Vater im Himmel von ihm repräsentiert wurde und dass jeder das sieht. Das sieht der Vater im Himmel, ist nicht schlechter als ich, er ist genau wie ich auch. Und niemand würde sagen, ja, Jesus war ja ein launischer Typ oder war ein schlechter Mensch. Jesus hat alle geheilt, die mit Glauben zu ihm kamen. Er hat Wunder getan, überall. Er hat Menschen geliebt, er hat Frauen Rechte gegeben, die damals noch keiner ihnen gegeben hat. Das war schon ein Revoluzzer auf seine Weise auch. Er hat Gottes Maßstab wiederhergestellt. Gegen die griechische und römische Kultur damals, die Frauen ja mit einem Esel gleichgestellt haben. Mehr war eine Frau nicht wert. Könnte ich jetzt viel darüber erzählen. Werdet ihr bald ein Buch darüber bekommen können. Also, Gott hat alle geheilt, die zu ihm kamen. Das ist, wie er ist. So, das ist nur eine Bibelstelle von ganz vielen, die ich jetzt hier zitieren könnte, wo immer klar wird, dass Jesus alle heilte, die im Glauben zu ihm gekommen sind. Wir leben im neuen Bund. Ist ein wichtiges Signal gegen die Erkenntnis, ja, aber im Alten Testament hat Gott ja Leute krank gemacht, hat Plagen geschickt, Leute starben plötzlich vor ihrer Zeit, weil Gericht kam. Und wir wissen heute im neuen Bund, der Bund, der in Jesu erst entstanden ist, vor 2000 Jahren, dass aktive Gerichtshandlungen von Gott fast ausschließlich auf die Zukunft verschoben werden, auf das Leben nach dem Leben. Nicht alles, es gibt Ausnahmen, werde ich auch gleich vielleicht kurz was zu sagen. Oder vielleicht jetzt. Lediglich bei Christen gibt es einen Unterschied. Es gibt Christen, die tatsächlich direkt verurteilt wurden in der Urgemeinde, in der Jerusalemer ersten Gemeinde, die es gab. Das waren Christen, die haben nicht auf ihr Herz aufgepasst. Die einen, die wissen wir sogar namentlich, Ananias und Sapphira, heute will kaum einer seine Kinder so nennen, wo es auch einen guten Ananias in der Bibel gab. Aber die beiden, die starben tatsächlich, weil sie Geld gespendet haben und so getan haben, als wäre es mehr als es war. Ja, ist doch unfair, oder? Wir haben doch was gespendet, ist doch gut. Jeder Pastor freut sich doch, wenn jemand Spende abgibt, oder? Ja, schon. Aber der Herr schaut aufs Herz. Und diese Personen haben so getan, als ob sie alles, was sie verkauft hätten, dort gespendet hätten und wollten Ehre und Lob und Dank bekommen, weil das jemand vor ihnen gemacht hat und der hat das bekommen. Das Ergebnis war, beide fielen um und waren tot. Autsch. Dann lesen wir bei der Abendmahl-Bibelstelle aus 1. Korinther 11, lese ich auch gerne immer wieder vor, dass viele in dieser Zeit, in dieser Urgemeinde, dass sie nicht alt geworden sind oder sehr krank waren. Und die Bibelstelle sagt, dass der Grund ist der, dass sie den Leib des Herrn nicht richtig beurteilen. Der Leib des Herrn ist die lokale Gemeinde. Da Das sind die Leute, die rechts und links von dir sitzen. Und nicht richtig beurteilen heißt, vielleicht sitzt da jemand neben dir, der stinkt. Der ist arm, ist vielleicht ein Bettler, ist vielleicht jemand, der obdachlos ist. Und du denkst, ach, ich bin viel besser als der. Oder du bist wohlhabend, sagst, ich spende jeden Monat so und so viel Zehnten. Und der hier, was will der? Ja. Verachtung, Missachtung, fehlender Respekt und vor allem fehlende Liebe sind tödlicher, als wir denken. Sprich nicht negativ über irgendjemanden, der zu deiner lokalen Gemeinde gehört, am besten über gar niemanden. Das ist lebensverlängernd, das garantiere ich dir. Sprich negativ über Leute. Sprich negativ über deinen Pastor. Das ist das beste Mittel, um früh zu sterben. Ich sage das nicht aus dem Blauen raus und nicht wegen mir. Es ist generell so, wenn wir über die Leute negativ reden, die Gott uns geschenkt hat, Pastor ist nur einer davon, Propheten, Evangelisten, Lehrer, Apostel, das sind die 5 Dienstgaben, die als Geschenke von Gott bezeichnet werden. Die schenkt Gott der Gemeinde. Nicht damit sie die Gemeinde ärgern, sondern damit sie die Gemeinde segnen. Und wie gehe ich mit Segen um? Nehme ich ihn an oder kritisiere ich nur rum, weil er hat wieder das hässliche Hemd an, das mag ich nicht, oder hat Mundgeruch gehabt gestern. Ich kann mich über alles, ich kann in jede Richtung denken. Dankbarkeit, Undankbarkeit, positiv, negativ. Ehren, respektlos. Wir leben im neuen Bund und ich bin dankbar dafür, dass es wirklich nur eine kleine Anzahl trifft in der Regel, die ein bisschen früher geht. Aber ich will nicht dazugehören, die früher geht, weil ich mit Leuten nicht richtig umgehe. Ich möchte nicht früher gehen, weil ich jemanden von euch nicht achte und respektiere und liebe. Möchte ich nicht. Möchte ich wirklich nicht. Ich bin genauso wenig davor gefeit wie irgendjemand sonst. Gott schaut uns alle an und er schaut ins Herz. Er schaut viel tiefer, als wir andere schauen. Hiobs Geschichte wird auch oft herangezogen. Die eignet sich überhaupt nicht darum, um Gottes Heilungszusagen im neuen Bund zu verstehen. Hiob lebte lange, lange vor Jesus. Das Buch Hiob ist das älteste Buch, was in der Bibel steht. Keins wurde früher geschrieben. Auch die 5 Bücher Mose wurden nachher geschrieben. Zur Zeit von Hiob gab es also weder den neuen Bund, den wir alle heute so feiern, wo es Gnade gibt, statt die Strafe, die wir verdient haben, noch gab es irgendeine der alten Bundesbeziehungen, zum Beispiel mit Mose, mit einem Volk und so weiter. Es gab kein geschriebenes Wort Gottes zu dieser Zeit. Hiob konnte sich nicht berufen auf, wir haben mal, der Herr hat aber gesagt, in seinen Schrieben bin ich geheilt. Konnte er nicht. Jesaja war noch nicht geschrieben worden. Jesus war noch nicht geboren und nicht gestorben und nicht auferstanden. So, also vergesst den Hiob in dieser Hinsicht. Man kann aus Hiob einiges lernen, aber nicht Heilungszusagen. Da hieß es noch, der Satan bekommt Erlaubnis zu versuchen. Im neuen Bund findest du das nirgendwo. Im neuen Bund findest du nur einen Satan, der besiegt wurde durch Jesus Christus am Kreuz und der seitdem nichts mehr zu sagen hat. Preis sei Gott. Und dann gibt es den Dorn im Fleisch noch, vielleicht als letzten Punkt, den manche Christen immer wieder erwähnen. Ja, Gott hat doch den Paulus krank gemacht, den Dorn im Fleisch, der hat bestimmt irgendeine Warze gehabt oder irgendwas Schlimmes. Der Dorn im Fleisch war ein Mensch. Immer wenn Dorne in der Bibel verwendet wurden, die belästigen, waren es immer Menschen. Es war immer Widerstand von Menschen. Und Paulus hatte sicherlich mehr als einen Dorn, der ihm hinterhergereist ist. Wir kennen ja die ganzen Geschichten, Lystra, Derbe, Ikonium, wo überall die Leute ihm hinterhergereist sind und er musste dann wieder fliehen, weil die haben alles aufgewiegelt gegen Paulus und seine neue Lehre, die Christen. Insofern auch das passt nicht. Paulus war nicht körperlich krank. Er wurde in aller möglichen anderen Weise misshandelt und hat furchtbare Dinge durchgemacht, weil er geglaubt hat. Das waren aber alles Gründe der Verfolgung um seines Glaubens willen, nicht weil er krank war körperlich. Und jetzt komme ich zum dritten Killer, nenne ich das mal, zum dritten Hindernis für Heilung. Und ich glaube, das ist das, wo Gott mir gesagt hat, ich soll heute ein bisschen länger drüber reden. Und das ist Stolz. Stolz ist wahrscheinlich das Übelste, was dir und mir passieren kann. Ich glaube, durch nichts sind große Männer und Frauen Gottes öfters gefallen als durch Ruhm, durch Berühmtheit, durch Dinge, die ihnen gelungen sind. Mega-Churches, die sie gebaut haben, durch Mega-Bücher, die sie geschrieben haben und die ihr Herz verändert haben, weil sie einen Fehler gemacht haben, der jedem von uns passieren kann. Wir denken, wir sind schuld, dass es so gut war. Wir haben es drauf. Ich bin was Besonderes, meine Redegabe. Deswegen seid ihr alle hier, oder? Ihr hört mir doch nur zu, weil ich so eine tolle Redegabe habe, oder? Das ist doch der Grund. In dem Moment, wo ich das glauben würde, hätte ich hier keinen Platz mehr. Versteht ihr? Keinen Platz. Müsste ich hinten in der letzten Reihe sitzen und hoffen, dass der Herr mir Gnade gibt. Ruhm ist ein Killer. Und Stolz ist das, was im Herzen wächst, wie Unkraut. Und wehe, es fängt an zu wachsen und du machst nichts dagegen. Das wächst von ganz allein, du brauchst es nicht mal düngen. Im Sprüche 16, Vers 18 steht, Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. Ich weiß nicht, wie oft du schon zusammengebrochen bist, ohne dass du dich gefragt hast, was hat mein Stolz damit zu tun? Wie oft du gefallen bist, ohne dich gefragt zu haben, was war mein Stolz, was hat er für eine Aufgabe hierbei gehabt? Aber ich garantiere dir, wenn du dem nachgehst, wirst du schlüssige Erklärungen in dir finden für Dinge, die du bisher nicht verstanden hast. Achte gut darauf, dir nicht die Ehre für deine Gesundheit zu geben. Letzten Sonntag saß ich hier und Gott hat sehr klar mit mir geredet, es passiert nicht so oft, und hat mir gesagt, Bernd, tu Buße. Ich sage, ja, was habe ich gemacht? Er sagt über deine Haltung, dass du ja verdienst, gesund zu sein. Dass du ja verdienst, alt zu werden. Weil du bist diszipliniert, du machst Sport regelmäßig verschiedene Arten, du ernährst dich einigermaßen vernünftig, du meidest Zuckergetränke, du hast ganz gute Gene, weil deine Eltern leben ja auch noch. Alles Dinge, die nicht falsch sind, nicht falsch verstehen. Jetzt wird es schwierig, es wird ganz schwierig jetzt, dass du es nicht falsch verstehst. Die Dinge zu tun sind nicht falsch, sie sind sogar clever. Aber ihr kennt meinen Satz, Gott ist schuld an allem Guten in meinem Leben. Er ist schuld daran, dass ich mich ernähre, wie ich mich ernähre, zumindest die richtigen Dinge, die ich mache. Er ist schuld an dem Sport, dass ich ihn noch mache, weil meine jugendlichen Hormone, die geben das nicht mehr her. Danach würde ich längst aufgehört haben, weil heute ist es anstrengend, was früher Fun war. Versteht ihr, was ich meine? Aber ich habe Disziplin. Warum habe ich die Disziplin? Weil er sie mir gegeben hat. Er ist schuld daran. Er ist schuld an Erkenntnissen, die ich habe, über Supplements, über was auch immer ich zu mir nehme heute. Diese Dinge alleine verlängern mein Leben um keinen Tag. Das habe ich verstanden. Wir alle haben Leute gesehen, die haben sich perfekt ernährt, perfekter als jeder von uns. Die waren sportlich Kanonen. Die sahen super aus, Models aus dem Magazin. Und dann auf einmal fielen sie tot um und waren tot. Mit 40, 50, 60. Und man denkt, wie geht das denn? Ich will nur sagen, all diese Dinge sind nett zu tun und Gott wird uns Weisheit geben auch. Das gibt er uns. Aber wir sollen aufpassen, dass wir nicht denken, ja, wegen diesem Wundermittelchen, was ich jeden Tag nehme, das sorgt dafür, dass ich diese Krankheit überwinde. Danke für das Wundermittelchen, für die Person, die mir das gegeben hat. So gut. Und dann sagen wir vielleicht noch, ja, danke auch Gott. Aber was wir meinen ist eigentlich, ich bin so clever, dass ich das nehme. Ich gebe dafür Geld aus. Und das macht was mit mir und das ist gut. Und das kann genauso stimmen. Aber wenn ich Gott die Ehre nehme, nehme ich ihn aus dem Spiel. Und dann verlasse ich mich nur noch auf die Dinge, die ich tue. Und nichts von dem, was du tun kannst, reicht aus. Glaub mir das bitte nach ein paar Jahren, die ich diese Dinge beobachte. Leute, die viel besser waren als ich, sind heute nicht mehr da. Weil sie haben das ohne Gott gemacht. Sie haben Gott nicht die Ehre gegeben dafür. Ich wache oft morgens auf und sage, Gott, danke, ich habe einen neuen Tag. Ist so schön. Ich kann nichts dafür, danke. Ich sage Gott so oft, danke, dass ich in Deutschland leben darf. Das ist so ein Vorrecht. Ich hätte ja auch in Nigeria geboren werden können, wo 72% aller Christen, die weltweit getötet werden. Hier bei so einem Service hier, Ostersonntag, sind glaube ich, um die 50 Leute massakriert worden, einfach so, wenn sie Worship gemacht haben. So, und ich darf in Deutschland leben, hier passiert das nicht so oft. Und in dieser Form sowieso nicht. Möge das so bleiben, aber ja, ich bin dankbar. Ich habe ja nichts dafür getan, dass ich Deutscher bin. Ich habe einen deutschen Pass, würden einige Leute was für geben. Was kann ich dafür? Bin ich besser als andere? Oh, hüte Gott, bild dir nichts ein auf deine Nationalität, auf deine Hautfarbe, auf deinen Doktortitel, auf irgendwas. Bild dir nichts drauf ein. Das ist der Anfang vom Ende. Gib ihm die Schuld für alles Gute. Alles, was dir gelingt. Mach das zu deinem Lebenselixier. Und ich mache das schon lange und trotzdem hat Gott mich letzte Woche korrigiert und sagt, diese Sache hier, die ist nicht in Ordnung. Du bildest dir wirklich ein, nur weil du die Dinge tust, die du tust, hast du Recht auf Gesundheit und langes Leben. Wenn das deine Basis ist, hast du schon verloren. Ich sage, ha, vergib mir. Das will ich nicht glauben, das wollte ich nie glauben. Ich habe das nicht bewusst gemacht, aber es ist tatsächlich in meinem Herzen eingezogen. Ich habe gedacht, ich bin besser als andere, deswegen müsste ich ja doch besser leben und gesünder sein. Das ist Käse. Seine Gnade genügt, die in meiner Schwachheit Stärke mir gibt. Er gab mir sein Leben. Du kannst nichts für dein Erbgut. Nur weil du nicht rauchst, nicht trinkst, keine Drogen nimmst, heißt das erstmal gar nichts. Das ist vernünftig. Aber es heißt noch nicht, dass du 100 wirst. Jakobus 1, Vers 17, sollte dir die Augen öffnen, wenn es meine Worte noch nicht gemacht haben. Da steht nämlich das in anderen Worten, was ich immer mit meinem Satz ausdrücke. Gott ist schuld an allem Guten in meinem Leben. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Wie Rick Hayes sagte, Gott ist der Herr über alle Farben. Amen. Weißt du, er ist der Herr über alle Farben. Nicht die Farben sind das Tolle, der Herr ist das Tolle. Er schenkt die Farben. Gott ist schuld an allem Guten in meinem Leben. All die guten und richtigen Dinge tun wir, weil Gott sie uns zeigt und sie für uns vorbereitet hat. Das glaube ich. Ich glaube, dass ein Supplement, was ich nehme, was Gott mir irgendwie gezeigt hat, wo ich wirklich spüre, dass es gut, dass das nicht für jeden dieselbe Wirkung hat. Und dass es die Wirkung in mir auch nur hat, solange ich sage, danke Gott. Danke für dieses Geschenk, dass ich das weiß, dass ich das wissen darf. Meine beste Freundin ist die Weisheit. Und die Erkenntnis, und die sagen mir Dinge. Und die sagen dir Dinge, wenn du hinhörst. Und die Dinge sind für dich dann ganz interessant und wichtig, aber vielleicht nicht für deinen Nachbarn. Jeder Mensch ist anders. Gott weiß, wie unsere Biochemie reagiert auf gewisse Dinge. Er allein ist unsere Quelle. Er allein bekommt unsere Ehre und unseren Dank. Und bevor ich mit dem dritten Punkt weitermache, würde ich gerne eine kurze Zeit geben, 2 Minuten, in der du reagieren kannst. Wenn es dir so ging wie mir, mir haben 2 Minuten gereicht auf meinem Platz letzte Woche, zu sagen, Herr, vergib mir. Der Typ da vorne hat recht. Ich bin stolz. Ich habe mir eingebildet, dass ich, mein Lebensstil, was auch immer, mich privilegiert. Und das ist nicht wahr. All das kommt von dir. Selbst die Luft, die ich gerade atme, ist nur da, weil du sie schenkst. Und wenn du das machen willst, dann steh einfach auf deinem Platz, wo du bist. Steh, sprich zu Gott ein leises Gebet. Zu Buße. Buße ist immer der Weg raus. Sag Gott, vergib mir. Bekenn ihm kurz, worum es geht und dann empfang seine Vergebung. Denn die ist festgeschrieben in 1. Johannes 1, Vers 9. Und dann bist du wieder rein mit ihm und klar und Heilung kann fließen. Danke, Jesus. Danke, Herr. Und alle anderen können eine Runde in Zungen beten, das zu supporten. Kippastu moforiam bastui. Kimbaforiam baralasiam baforostui. Kimborian dastiam barolobusta barian dastui. Kimbastiam boralamatu. Kimbaforiam bastu bofori. Kera la sora la siam baristui. Kera la stu comoforiam baro. Kera la matiam baffiam baffosufui. Kendo socoreatiam borian darostui. Clia paratnia tui, chemosatu, mofarian dofui, chembara la caro lo stopo forian bai, chesu, fosta pasti ambaro, chembara la maturo lo bossoi, tu stari andorian bai, chembaro lo motaria stoi, chembo stai. Guter Gott, es ist so wundervoll, dass du uns auch hier durchführst, dass du uns solche Dinge zeigst, dass wir diese Heilungsblockaden rausräumen können und uns ganz dir hingeben. Herr, alles, was wir tun, soll dir Freude machen. So bringen wir dir all die Schuld, die jetzt ausgesprochen wurde, und bitten dich um deine Vergebung. Wir nehmen sie im Anspruch gemäß deines Wortes in 1. Johannes 1, Vers 9, wo steht, du bist treu und gerecht. Wenn wir dir unsere Sünden bekennen, vergibst du uns. Du machst uns gerecht, du stellst uns gerecht vor dich selbst, als wäre nie was gewesen. Und ich danke dir, Herr, dass wir von heute an hier noch weitergehen können, um dir zu danken für all die großen und kleinen Dinge im Leben, die wir schon verstehen dürfen, die wir tun dürfen, die uns segnen sollen. Danke, Herr, dass wir aber wissen, du bist die Quelle, nicht die Dinge, nicht die Mittel, nicht unsere Möglichkeiten, Fähigkeiten. Du bist die Quelle. Wenn uns eine Minute den Atem entziehst, ist alles vorbei. Du lässt uns atmen, frische Luft. Ehre sei dir dafür. Danke. Amen. Nimm Platz. Der dritte Punkt geht darum, wie ich meine Heilung empfange. Ich glaube, dass das ein wichtiges Hindernis war und die anderen haben wir kurz angesprochen. Es gibt sicherlich noch ein paar mehr. Aber ja, Heilungshindernisse sind wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, damit wir empfangen können und nichts im Weg steht. Wege Heilung zu empfangen, kurz und knackig. Erstmal setze Glauben frei. Das heißt, befolge Gottes Wort. Höre und empfange. Römer 10, Vers 17. Demnach kommt der Glaube aus der gehörten Botschaft, die gehörte Botschaft, aber durch das gesprochene Wort Gottes. Es ist nicht der Trümper oder seine tolle Stimme oder seine Formulierung, die hier Glauben aufbaut. Es ist das Wort Gottes, das durch mich jetzt gerade ausgesprochen wird. Es ist der Herr selbst. Das lebendige Wort, sagt Jesus, ist Jesus Christus. Das lebendige Wort, liest Johannes 1. Paulus verwendet hier nicht das griechische Logos für das Wort, was hier mit Glaube gesprochen wird, mit Wort gesprochen wird. Er verwendet das Wort Rhema. Rhema gegenüber Logos. Logos ist das geschriebene Wort, Rhema ist das geoffenbarte, das ausgesprochene Wort Gottes. Das ist, was Paulus hier verwendet. Der Glaube kommt aus der gehörten Botschaft, die gehörte Botschaft, aber durch das gesprochene Rhema, das offenbarte Wort Gottes. Und möglicherweise ist heute in der Predigt für dich ein Wort drin, wo du sagst, wow, Volltreffer. Halt's fest, schreib's dir auf, markier's in deiner Bibel. Das sind die wichtigen Dinge in solchen Gottesdiensten, dass du das mitnimmst, was Gott für dich vorbereitet hat. Vielleicht nur für dich, vielleicht für niemand anderen. Vielleicht nimmt jeder was anderes mit, das ist oft so. Aber hör hin, geistig, was ist das, was Gott dir gerade so wie so ein Pfeil ins Herz schießt und sagt, da geh nach, dem geh nach, das ist dein Schlüssel. Wie Jesus auch selbst in Johannes 6, 63 sagt, meine ausgesprochenen Worte, steht auch Remata, auch wieder das Wort Rema, sind Geist und sind Leben. Leben, das Wort Zoe in dem Fall, göttliches Leben. Die ausgesprochenen Worte von unserem Herrn Jesus, die machen Leben in uns, die bringen Erneuerung. Zweitens, Glauben mit dem Herzen gehört hier noch zu. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. So prüft dein Herz, womit ist es gefüllt? Bekenne mit dem Mund. Jesus ist der Hohepriester unseres Bekenntnisses, Hebräer 3. Deine Worte müssen mit dem von dir geglaubten Wort Gottes übereinstimmen. Und welche Worte hört Gott an einem normalen Tag so aus deinem Mund kommen? Das ist jetzt spannend, weil deine Worte machen den großen Unterschied. Es nützt wenig, wenn du hier heute die richtigen Bekenntnisse machst und Montagmorgen auf der Arbeit wieder genau das Gegenteil aussprichst. Oh, ich bin so krank. Ich glaube, es wird immer schlimmer mit mir. Ja, das hatte mein Großvater auch in dem Alter. Ja, das ist normal. Das ist meine Familienlinie. Kann man nichts machen. Schon hast du alles zerstört, was jemals mit Glauben angefangen hat zu wachsen. Den Fehler machen viele, vor allem indem sie das Limit setzen. Ja, Peter und Petra sagen würde, ja, ich glaube jetzt mal 2 Wochen. 2 Wochen gebe ich dem Herrn. Wer schafft es nicht bis dahin? Dann höre ich wieder auf. Keine Ahnung, ist nicht, dass der Herr 2 Wochen braucht, aber wir brauchen manchmal mehr als 2 Wochen, damit unser Glaube sich aufbaut, um zu nehmen. Mit den Knien habe ich ein Jahr gebraucht, warum auch immer. Ist ja nicht schlimm, aber ich habe Gott sei Dank durchgehalten, weil ich diese Wahrheit auch damals schon wusste. Ich halte durch, bis ich es habe oder beim Herrn bin. Nichts zu verlieren. Wir meiden auch keine Ärzte, wir lieben Ärzte. Wir nehmen das, was die Ärzte uns geben können, aber wir wissen, leider reicht es oft nicht. Weil da können sie oft nicht das wiederherstellen, was bei uns kaputt ist. Da muss der Herr ran, da ist er gern dabei. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen, sagt Jakobus 1. Okay, Handlungen im Glauben zu empfangen sind erstens das Salben mit Öl. Das ist eine gute Idee. Werden heute die Heilungsteams sicherlich auch anbieten. Das heißt, ist jemand von euch krank, er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und ich glaube tatsächlich, dass das nicht jeder tun sollte, sondern die Leute, die in der Gemeinde Autorität haben. Oder die in der Familie Autorität haben. Also Mama und Vater können zu Hause sehr wohl mit Öl salben und die Kinder segnen oder einander segnen. Hier in diesem Gebäude machen es Leute, die wir berufen haben dafür. Deren Persönlichkeit wir kennen, wo wir wissen, das ist ein sicherer Platz. Wenn die euch segnen, kommt nicht irgendein Müll dabei raus, sondern es ist Segen da. Es fließt das, was Gott vorbereitet hat. Das Gebet des Glaubens ist das Zweite und das werden wir auch verbinden. In Matthäus 11, 24, darum sage ich euch, das ist Gegenwart, alles, was auch immer ihr im Gebet erbittet, glaubt, Vergangenheit, dass ihr es empfangen habt, heißt es eigentlich, so wird es euch zuteil werden. Die Übersetzung ist ein bisschen schwach hier. Eins steht da, dass ihr es empfangen habt, eine Vergangenheitsform. Also es geht um das Gebet des Glaubens. Ich glaube, dass ich es bereits habe und fange an, dafür zu danken. Das ist eigentlich das Ziel von Heilung und Heilungsgebeten auch. Selbst wenn du jetzt hier mit dir gebetet wird und du empfängst es scheinbar nicht, du hast noch keine Besserung, dann solltest du damit nach Hause gehen und solltest von diesem Tag an daran bleiben und festhalten. Und das ist mit mir jetzt gebetet worden. Und die Bibel sagt, wer bittet, der empfängt. Ich habe empfangen. Und in Jesu Namen, Körper, du kommst jetzt in die Ausrichtung zu diesem Gebet und du wirst es vollständig erleben, dass hier jedes Symptom der Krankheit geht. Das ist unsere Entscheidung. Weil Handauflegung ist ein Kontaktpunkt. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Das ist eine Riesenverheißung, die größte, die ich gefunden habe in der Bibel tatsächlich. Was eine Herausforderung. Ich meine, Tote auferwecken, Dämonen austreiben, Kranke heilen. Und wir lesen dann in Markus 16, 18, wo der auferstandene Jesus sagt, Kranke werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Und das ist ein Befehl für alle Gläubigen, nicht nur für die Apostel oder höheren Dienste. Dann haben wir das Gebet der Übereinstimmung, ganz simpel, Matthäus 18, 19, wo zwei oder drei übereinstimmen bei einer Sache, da stellt sich Gott dazu. Das passiert. Das ist das simpelste Gebet, das du beten kannst. Sobald du einen anderen Christen dabei hast, der Heilige Geist ist Nummer drei, könnt ihr für jemanden beten und erwartet, dass was passiert. Stellt euch auf dieses Gebet. Das Abendmahl ist eine wundervolle Gelegenheit. Feiern wir ja regelmäßig und ich sage es auch immer wieder gerne dabei, dass das, was du zu dir nimmst jetzt, an körperlicher Substanz, an Brot, an Saft, dass das eine Wirkung erzeugen kann in dir. Das wäre nicht der Erste, der im Abendmahl geheilt wurde. Nicht, weil das ein magischer Trink ist, den wir da haben, ist einfach nur Traubensaft, aber mein Glauben verbindet das mit der Aussage, mit der Zusage von Jesus Christus, wofür er gestorben ist und wofür er wiederkommen wird. Und das ist kraftvoll. Wie gesagt, mein Glauben macht den Unterschied. 10 Leute können das machen und nur ich empfange es, weil mein Glauben ist ausgerichtet, die anderen vielleicht nicht. So, es geht jeder für sich selbst hier durch. Schließlich rechne mit Gottes Auferstehungskraft. Römer 8, Vers 11. Ich meine, das ist die Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, die wir hier verheißen bekommen im Römer 8. Die will für uns wirksam werden. Eine Auferstehungskraft, die Tote auferweckt, die kann auch Krebs heilen, oder? Die kann auch ein Skelett heilen, die kann Muskulatur heilen, die kann innere Organe heilen. Und schließlich haben wir dieses Duo Glaube und Ausharren oder Glauben und Beständigkeit. Und da habt ihr eine meiner Lieblingsbibelstellen, Galater 6, Vers 9. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Gutes tun heißt das Richtige tun. Dabei bleiben und dann nicht loslassen. Nicht loslassen. Bitte hör nicht auf zu bekennen. Jetzt bekenne ich schon 4 Wochen, Pastor, und es ist immer noch nichts passiert. Ich kann dir nicht sagen, ob du 4 Jahre oder 40 Jahre bekennst oder 4 Tage oder 4 Stunden. Das weiß ich nicht. Ich habe auch nicht wirklich Ahnung, woran es immer im Detail liegt. Das muss ich auch gar nicht wissen. Wichtig ist, dass du weißt, der größte Fehler, den du machen kannst, ist aufzuhören, das zu tun, was richtig ist. Und richtig heißt, vom Wort Gottes her meine Heilung zu proklamieren und Dankeschön dafür zu sagen. Mich mit meinem Knie, weißt du, bei jeder Treppenstufe nahezu. Danke, Jesus. Danke, Jesus. So bin ich oft durch unser Haus. Wir haben viele Treppen. Und ja, manch einer hätte vielleicht gelächelt, wenn er mich dabei gesehen hätte. Mir war das egal. Dann schließlich und endlich hat es geklappt. Preis sei Gott. Die Heilung ist eingetroffen. Und ist jetzt schon so lange her. So lange, wie Kaleb alt ist. Ja, das war das Jahr. Gut, ich fasse es zusammen. Wir sind bereits erlöst von Krankheit. Die Sache ist in der Vergangenheit. Unser Vertrauen und unser Handeln macht aber den Unterschied, ob ich diese Erlösung annehme von Krankheit, wie ich die Erlösung von meiner Verlorenheit auch angenommen habe. Auch keiner wird gerettet, wenn er das nicht annimmt. Angst, Unglauben, Ungehorsam reichen schon aus, um zu verhindern. Denn alles beginnt im Herzen. Im Herzen wohnt Stolz. Haben wir darüber gesprochen vorhin. Und den müssen wir immer im Blick halten, dass der möglichst schnell ausgerissen wird. Weil Stolz vermehrt sich wie Unkraut, wirklich rasend schnell. Und wir merken es gar nicht. Weißt du, Stolz merkt jeder anderes mehr als wir, wenn er uns beobachtet. Stolz macht einen selbst fast unsichtbar. Also, ja, dass ich es nicht merke, dass ich stolzer werde. Und wenn da kein lieber Mensch in meiner Nähe ist, der mich darauf hinweist, dann wird es oft schwer. Aber der Herr kann mir das zeigen, wenn ich offen bin. Alles beginnt im Herz. Guter Samen des Wortes wächst in weichen Herzensböden, die von Gott her empfangen können. Und Heilungshindernisse, die überwinden wir, die ich angesprochen habe, dass Gott eben nicht krank macht, dass wir einen neuen Bund haben und nicht im alten Bund leben, wo eben Gott das zulässt, dass ich krank werde und so ein Blödsinn. Gott lässt nicht zu, dass du krank wirst. Du lässt es zu. Und wir dürfen Stolz keinen Raum geben. Das ist vielleicht das Wichtigste für heute, weil hier habe ich noch nicht oft drüber geredet. Wie ich meine Heilung empfange, ich bin aktiv, ich bin aggressiv und ich glaube und vertraue Gott in seinem Wort mehr als meinen Erfahrungen, meinen Erwartungen, meinen Befürchtungen, meinen Ängsten, meinen Sorgen, dem, was ich woanders gesehen habe. Ja, der ist auch dann gestorben. Das hat nur 2 Monate gedauert. Deswegen, ne? Ich kann mich an dem orientieren oder an dem Wort Gottes. Ja, was, wenn ich trotzdem sterbe? Dann willkommen im Himmel, wird dann jemand sagen. Jemand sagt aber, warum haben die eigentlich alle so viel Angst, dass sie sterben? Sind doch Christen, oder? Das ist das Beste, was uns passieren kann eigentlich, oder? Das ist die Hälfte der Wahrheit. Die wird noch nicht so oft erzählt. Wir sterben alle einmal. Klar, möglichst weit hinten, wir leben gerne, ist so wunderbar. Aber weißt du, wenn es dann irgendwann so weit ist, dann, vor allem wenn du ein gewisses Alter erreicht hast, würde ich sagen, sei doch entspannt. Geh nach Hause. Enjoy, wir sehen uns eh wieder. Hoffe ich doch. Ja, das ist nebenbei. Ja, wir machen uns falsch, manchmal viel zu viel Kopf für Dinge, die gar nicht so wichtig sind, wie sie aus nicht erlöster Perspektive aussehen würden. Ja, ich bitte jetzt für eine Sache, nämlich um Aufmerksamkeit. Alles, was wir hier tun, ist nett. Heilung ist großartig. Wenn wir auch nachher sagen können, wir haben hier 10, 20 Leute, die geheilt wurden, das ist großartig, das ist Spitze. Aber es ist nicht die Spitze. Die Spitze ist es, wenn du heute hier bist und du sagst, ich habe diesen Jesus Christus, habe schon von ihm gehört, bin vielleicht auch in irgendeiner Kirche, was auch immer, habe da irgendwelche Erfahrungen, aber ich habe ihn nie meine Sünden bekannt und um Vergebung gebeten. Weißt du, wenn du deine Sünden nicht aktiv vor ihm bekennst, dann wirst du nicht in den Himmel kommen. Die Bibel ist so klar, dass es hier leider, leider, leider keinen Spielraum gibt, so gerne ich dir was anderes sagen würde. Ich würde gerne mit dir singen, alle, alle, alle kommen in den Himmel. Wie Karneval bald wieder. Nein, 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 nein. Das ist eine Lüge. Der Himmel ist für Leute mit einer goldenen Eintrittskarte. Und die goldene Eintrittskarte, die gibt nur Jesus. Und die kriegst du nur dann, wenn du deine Schuld vergeben bekommen hast. Denn dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Er starb nicht, damit wir ein schönes Symbol haben, was wir uns um den Hals hängen können. Er starb auch nicht, damit wir eine schöne neue Religion haben. Peace. Das ist nicht der Grund. Er starb, weil er weiß, dass du auf ewig verloren bist durch deine eigene Sünde. Sünde heißt Zielverfehlen. Du hast Dinge getan, die gegen Gottes Wort, gegen seinen Willen waren. Jeder hat das gemacht, jeder. Paulus sagt, alle haben gesündigt. Es gibt keine Ausnahme, außer Jesus selbst. Deswegen konnte er für unsere Sünden auch sterben. Er hat deinen Preis gezahlt. Du hättest es verdient, da zu hängen und elendig zu sterben. Aber er hat dich lieb. Er hat es übernommen. Die Frage ist nur, übernimmst du jetzt die Verantwortung, dieses Opfer für dich in Anspruch zu nehmen und zuzugeben? Stimmt. Ich habe Mist gebaut in meinem Leben. Ich war erst 20, als ich mich bekehrt habe, aber ich hatte schon so viel Mist gebaut. Es war nicht so schwer. Ich konnte sehr schnell zu Jesus gehen und sagen, Jesus, ich habe eine Menge Mist gebaut. Ich muss nicht 40 oder 50 sein, um Mist zu bauen. Das schaffst du schon viel früher. Und dann gehst du zu ihm und sagst, Herr, vergib mir. Es tut mir so leid. Ich hab gesündigt. Ich hab's versaut. Dann kommt er und sagt, endlich bist du da. Endlich hast du es kapiert. Das ist der einzige Weg raus. Buße ist der einzige Weg raus. Es gibt keinen anderen. Du kannst dir jeden Monat 100.000 Euro spenden. Du kannst nach Afrika gehen, dein Leben den Armen und den Kindern widmen. All das wird dich nicht retten. Obwohl das coole Sachen sind. Die 100.000 darfst du beweisen. Nein, das Wichtige ist, dass du ihm deine Sünden bekennst. Das machen nur echte Männer und echte Frauen. Die anderen, die schämen sich. Nein, ich bin gut, ich bin gut. Ich bin besser als der da. Besser als die da. Dann hast du keine Chance. Deswegen frage ich dich jetzt, bevor ich bete, bist du hier und sagst, Pastor, du hast eigentlich recht. Ich habe das noch nie so klar gehört, vielleicht habe ich es auch noch nie verstanden bis jetzt, aber wenn das der Weg ist, um nicht nur in den Himmel zu kommen, sondern schon in diesem Leben mit Jesus zu leben, dann möchte ich dazugehören, ich möchte dabei sein. Ich möchte Vergebung meiner Schuld. Ich möchte Jesus mit herausnehmen. Ob wir uns nochmal wiedersehen, weiß ich nicht, aber doch, im Himmel dann schon. Wenn unsere Wege hier sich nicht mehr kreuzen sollten. Wenn du da bist und sagst, das bin ich, dann heb doch mal eine Hand. Ja, ich weiß, es ist schwer. Gucken so viele Leute zu. Ich mache es bewusst so schwer. Und wenn du dich jetzt nicht traust, wird dein Leben als Christ auch kein großer Renner. Möchtest du dein Leben Jesus Christus geben und möchtest du von ihm Vergebung all deiner Lebensschuld empfangen, heute, hier und jetzt, dann heb eine Hand. Online übrigens genauso. Ich gucke gleich rein. sehe keine Hand. Das heißt aber nichts. Diese Predigt sehen wahrscheinlich noch hunderte oder tausende Leute später. Deswegen würde ich jetzt gerne das Gebet sprechen. Oder ist das eine Hand? Ist das eine Hand? Sorry, die war nicht so hoch, ich habe sie nicht gesehen. Hinten. Ich freue mich sehr. Wunderbar, vielen Dank. Dann frage ich nur, vielleicht ist ja noch jemand da, den ich nicht gesehen habe. Heb mal ganz hoch die Hand, dass ich es auch sehe. Sind wir von hier vorne, gerade die letzten Reihen sehe ich nicht ganz so scharf. Komm, komm, jetzt ist nicht mehr so schwer, war schon jemand da. Stupst doch mal deinen Nachbarn an, sag mal, wer sollst du dich vielleicht melden? Hilft manchmal. Ja, ist noch eine Hand da? Hey Leute, ihr seid so wichtig. Ich mache das, weil ihr wichtig seid. Das ist das Wichtigste, was wir heute tun, ist, dass Menschen mit Gott in Kontakt kommen. Weißt du, mit Jesus persönlich in Kontakt, das passiert hier gleich. Ist noch jemand da? Heb die Hand hoch, heb sie hoch. Ist deine Hand, ist dein Leben. Okay. Ich freue mich riesig über diese Hand. Und magst du nach vorne kommen? Will ich mit dir zusammen beten hier vorne? Wäre das okay? Darfst du auf die Nachbarin mitbringen oder so? Vielleicht ist ja jemand da, der sagt, ich habe das schon mal gebetet, aber irgendwie bin ich wieder andere Wege gegangen und ich sollte eigentlich dabei sein. Ich sollte einen Neustart machen. Heute ist die Möglichkeit. Komm schon, wo seid ihr, ihr mutigen Männer und Frauen? Hi. Letzte Runde. Ist noch jemand da? Komm on, komm on, komm on. Ihr seht alle schon so gläubig aus, ich weiß, aber man weiß ja nie, was so im Herzen passiert. Wichtig ist, dass ihr vor ihm klar seid. Das ist das Wichtigste. Oh, so schön. Wir gehen vors Kreuz, machen das richtig, okay? Und ihr steht bitte mit mir auf, wir beten das alles zusammen und alle, die das vielleicht später mal sehen auf einem Video oder so, das ist euer Gebet. Mal knien, geht das? Sprich da mit mir, Herr Jesus. Ich weiß, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Und ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Und ich bekenne dir jetzt all meine Schuld und sage, es tut mir leid, Herr. Bitte vergib mir. Wasch mich rein davon. Gib mir ein neues Leben. Ich nehme dich heute an, Jesus, als meinen Herrn und Heiland. Und ich will dir folgen. Von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug. Sei du mein Herr. Amen. Wow, Halleluja. Und jetzt sagt die Bibel, feiern die im Himmel für jeden Einzelnen. Bevor es eine Party gibt, ich sag mal, willkommen zu Hause, auch in dieser Weise. Und vielleicht magst du kurz mit nach nebenan, da gibt es noch eine Kleinigkeit und ein ganz persönliches Gebet ist wichtig. Guter Start. Halleluja. Danke, Herr.
Hallo. Mein Name ist Bernd C. Drümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Danke, dass Sie unseren Podcast hören. Ich möchte Ihnen mit ein paar Worten vorstellen, wer wir sind und wofür wir stehen. Wir als Christuszentrum Limburg sind eine protestantische Freikirche, die das volle Evangelium von Jesus Christus lehrt und bestrebt ist, es in seiner ganzen Fülle zu leben. Hierzu gehören neben der Erlösung allein durch das Vertrauen auf Jesus Christus auch körperliche und seelische Heilung, ganzheitlicher Wohlstand und die Freisetzung von Gebundenheiten. Unser Ziel ist, dass Menschen Gott persönlich kennen, echte Freiheit erleben, ihre Bestimmung im Leben finden und auch für ihr Umfeld hierdurch einen Unterschied machen. Wenn Sie Jesus Christus durch diesen Podcast oder unsere YouTube-Präsenz kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir eine E-Mail an pastor@cclm.de. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum in Limburg, in dem alten Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2a. Gegen 10.30 Uhr beginnt dann auch unser Video-Livestream auf YouTube. Sagen Sie dort gerne im Live-Chat einmal Hallo. Auch unsere Formate POP, das bedeutet Pastor's Office Podcast, mit geistlichen Leckerbissen und Talk for Two für eine gelingende und freudvolle Partnerschaft finden Sie auf YouTube. Erlauben Sie mir zum Schluss, Sie noch an eine der größten Wahrheiten zu erinnern, die ich lernen durfte. Gott ist schuld an allem Guten in Ihrem Leben. Herzlichst, Ihr Bernd C. Trümper.